interessantes Thema heute Abend. Nochmal, das Obert-Thema ist ja dieses, wir schaffen das, schaffe ich das? Und dann das Thema heute Abend ist ja das Thema beherrscht oder geführt. Und mit dem Führer haben wir es immer nicht so in Deutschland. Ne? Also wir hatten es mal ganz stark, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Und das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich das in Deutschland auch ein bisschen so herauskristallisiert hat, dass man sich schwer tut, sich wirklich wieder jemanden unterzuordnen und sich von jemandem führen zu lassen. Und wir denken alle so in unserer Autonomie, wie wir es so leben, denken wir ja, wir sind frei. Und Johann Wolfgang von Goethe sagte mal, niemand ist hoffnungsloser versklavt, als der, der fälschlicherweise meint, dass er frei sei. Und das fand ich auch interessant, so drüber nachzudenken. Johann Wolfgang von Goethe, der wusste letztendlich, dieser Glaube an Jesus, der ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber er stünde seinem Leben entgegen. Erst hat er gedacht, das stünde vielleicht zu seiner ganzen Kreativität entgegen, aber das haben manche gedacht, vielleicht hat er es deswegen abgelehnt, aber er hat es eher abgelehnt, sein Leben wirklich in die Hand von Jesus zu legen, weil er wusste, wenn das so ist, dann wird mein Leben anders werden. Auch meine Lebensführung wird anders werden. Und da bin ich nicht bereit dazu. Und es war am Anfang so interessant, als ich eingeladen wurde zu diesem besagten Hauskreis mal vor vielen Jahren im Silberstein im Frankenwald zum Bibellesen. Dann dachte ich auch, meine Herren, jetzt habe ich auch ein paar Leute getroffen, die sagten mir, sie sind Christen geworden. Ne? Und dann dachte ich, das können nur Sektierer sein, weil ich bin ja auch ein Christ. Also ich war getauft und konfirmiert und ich wusste, die christliche Beerdigung, die ist mir sicher. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum manche Leute tatsächlich ganz aus praktischen Gründen auch in der Kirche bleiben. Weil manche überlegen schon, oh, wer soll mich dann beerdigen? Ne? Und es soll ja ein bisschen würdevoll sein, bleibe ich lieber. Das ist tatsächlich so, also ich mache da jetzt nicht einfach irgendwelche Sprüche. Ich spreche oftmals mit Menschen, wenn ich im Zug sitze oder in der S-Bahn in Stuttgart. Dann frage ich Leute, die mir gegenüber sitzen, ob sie mir einfach ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Ich bombardiere sie jetzt nicht mit Bibelstellen oder ich interessiere mich einfach für das Leben, wie Menschen wirklich denken. Und dann erzählen Menschen. Viele Leute möchten gerne erzählen, weil es eigentlich niemanden gibt, den sowas erzählen können. Ne? Und dann erzählen Leute und ich frage sie dann manches Mal auch, wie sie dann so die ganze Sache so geistlich sehen, ob es Gott gibt oder nicht oder. Und dann ist unisonus oftmals so, naja, so, das weiß man ja auch nicht so ganz genau, aber wird schon was geben. Ne? Und der Schwabe sagt natürlich nicht, wird schon was geben, sondern Schwabe wird es in Schwäbisch sagen. Und dann sagen wir, manche Leute haben wir schon gesagt, aus ganz praktischen Gründen haben dann gewettet über die Kirche und über Religion. Ich habe gar nichts von Kirche und Religion erzählt, aber viele Leute kommen plötzlich ins Wettern über Kirche und Religion, ist auch interessant, brauchst gar nichts sagen. Und dann, wenn ich sage, naja, dann wäre es ja eigentlich auch praktisch für Sie, wenn Sie austreten würden aus dieser Kirche. Und dann sagen manche Leute ganz praktische Gründe, ne? Naja, nee, ja, wer soll mich dann beerdigen? Und dann mache ich Ihnen auch noch Mut, also es gibt auch freie Redner, man kann sich auch ganz frei beerdigen lassen, ne? So, das wissen manche noch gar nicht. Aber das muss schon, also einen Rahmen soll es dann schon haben. Und so war es bei mir auch. Also einen Rahmen soll es schon haben. Und als ich eben angesprochen wurde und dann zu diesem Hauskreis ging, eigentlich nur um das endlich hinter mich zu bringen, damit mir die Leute nicht wieder auf der Pelle sitzen, sind ja auch manchmal so Leute, die so anhänglich sind, ne? Manche Leute, die was Gutes für dich möchten, die sind auch so anhänglich. Also und du weißt, die werde ich nicht mehr los. Die sind so kletten. Und ist manchmal fast unangenehm. Und dann dachte ich, okay, da gehe ich hin, weil die lebten auch ein paar Häuser weiter bei uns im Silberstein. Es war schwierig, denen aus dem Weg zu gehen. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich da hin und dann habe ich das hinter mir. Und Und ich bin da in das Haus und habe gemerkt, da ist etwas, was ich suchte, was ich vermisste im Leben. Und ich habe mir vorgenommen, ich höre ihnen einfach zu. Und die sprachen, haben ein Losungsversle vorgelesen. Und dann haben sie über Jesus geredet. Und ich wusste an dem Abend, Jesus Christus lebt, er ist der einzig wahre Gott und ich bin verloren. Und das Beste, was mir jetzt passieren könnte, wäre, wenn ich danke Jesus sage, dass du mich liebst. Aber ich wusste an dem Abend, wenn ich das sage, das war, und das nennt die Bibel, die nennt es von Neuem geboren werden. Und der Geist Gottes offenbart einem Menschen plötzlich, wer Gott wirklich ist. Und ich wusste an dem Abend, dieser Gott, von dem die Bibel spricht, über den ich mich bis zu dem Abend oftmals lustig gemacht habe, über das ganze Zeug damit, die ganzen Christen und die hinauf zum Pfarrerrenner und das war ja auch so ein Ding in Silberstein, Geroldsgrün, Dürrenweih, die rennen auf zum Pfarrer und das war mir auch schon zum Wider. Ne? Ich habe den Pfarrer gar nicht gekannt, aber ich wusste auf jeden Fall, da will ich nie hin zu dem Pfarrer. Ja? Und weil wenn die alle dann aufrennen und der muss ja echt schrecklich sein und so war das gewesen und an dem Abend dann wusste ich aber, dass dieser Gott, von dem die Bibel spricht, ist der einzig wahre Gott. Ich habe die Bibel bis zu dem Punkt nie gelesen. In meiner Konfirmandenzeit musste ich auch keine Bibel lesen. Wir hatten einen Pfarrer gehabt, der hat jetzt nicht unbedingt so prickelnd geschworen auf die Bibel. Das waren eher andere Interessen, die da so durchgingen. Ne? Aber wir, da denke ich jetzt nicht mit Gram zurück an diese Zeit. War halt, wie es war. Auf jeden Fall bei meiner Konfirmation durfte ich das erste Mal öffentlich eine Zigarre rauchen. Das war der Hammer. Weil mein Vater, für den war das so ein bisschen so der Schritt ins fast Erwachsenwerden. Ne? Und dann durfte ich das erste Mal öffentlich eine Zigarre rauchen. Das war, hat mir auch geschmeckt. Ich habe mich vorher schon ein bisschen trainiert gehabt. Das hat mein Vater nicht gewusst. Aber dann, also die hat man auch gemundet, die Zigarre und so. Aber um die geht es ja nicht. Aber das war so mein Leben gewesen. Und bis zu dem Abend, ich hätte auch jetzt nicht behauptet, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich verstehe alle Menschen, denen ich heute begegne, die mir sagen, ja, es gibt schon irgendwas gibt es, oder irgendwas gibt es, oder was weiß ich. Ne? Aber an dem Abend wusste ich, es gibt Gott. Und dieser Gott, von dem die Bibel spricht, ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Es war einfach eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und ich wusste, wenn ich an dem Abend Ja sage zu Jesus, das wird mein ganzes Leben verändern. Und es ist auch spannend. Ich wusste, das wäre das Beste, was mir passieren könnte mit 24 Jahren. Und gleichzeitig hatte ich innerlich das Gefühl, da bin ich noch nicht bereit dazu. Und dann habe ich das einfach gelassen. Ich ging da auch nicht mehr hin zu dem Bibelkreis. Meine Frau ging hin, ab und zu mal, aber ich ging da nicht mehr hin. Bis ich dann 2 Jahre später, oder es war 22 genau, war ich in dem Bibelkreis. Und 2 Jahre später ging ich in Dürrenwald in die Kirche. Ich habe da Weihnachtsdienst und Neujahrsdienstbefreiung gehabt. Und ich ging in die Kirche und ging raus aus der Kirche. Und am Sonntagmorgen, ich bin da einfach rein, ich bin nie in die Kirche gegangen. Aber am Sonntagmorgen bin ich da rein, ich war so aufgewühlt, so durcheinander, dachte ich, irgendwas muss mir helfen. Und dann bin ich rein und gehe raus, ich wusste gar nicht, was gepredigt wurde. Gerhard Hägel hat es mir hinterher gesagt, weil er alle seine Predigten aufgehoben hat. Ne? Und ich ging heim und auf dem Weg nach Hause habe ich eine Stimme gehört. Und die Stimme sagte, du musst dich entscheiden. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich ging heim und habe es meiner Frau gesagt und ging ins Wohnzimmer und habe mich hingekniet und sagte, Herr Jesus, wenn es wirklich stimmt, was die Menschen über dich sagen und wenn es wirklich stimmt, was die Bibel über dich sagt, ich habe ja die Bibel nicht gelesen, aber die Menschen, die mir erzählten, die lasen ja die Bibel. Aber wenn es wirklich stimmt, dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich nicht Gott sein in meinem Leben. Gott ist er ja eh, wisst ihr. Aber ich vorenthalte mir das Beste, wenn ich ihn nicht Gott sein lasse im Leben. Und als ich das sagte, hatte ich das erste Mal in meinem Leben das, von dem ich später, viel, viel später las, der Friede Gottes, der höher ist als alles, was der Mensch denken kann. Das war plötzlich im Herzen drin. Und ich habe plötzlich Freude gehabt, Bibel zu lesen. Ich bin da aufgestanden und meine Frau, die hat dankenswerterweise von ihrer Konfirmation, die haben halt Bibel gelesen in Geroldsgrün. Und dann hat sie eine kleine Bibel im Regal gehabt, wo sie hingehört. Und die habe ich rausgezogen und habe das erstmal in meinem Leben mit 24 Jahren als evangelischer Christ Bibel gelesen. Und es hat von Anfang an Sinn gemacht. Und es war Sonntag. Am Montagmorgen fuhr ich in die Kaserne, um 5:30 dort zum Frühdienst. Und als ich aus dem Auto ausstieg, das war Januar, haben meine Kameraden gesagt, Heinz, was ist denn mit dir los? Du siehst so anders aus. Und ich wusste jetzt auch gar nicht so ganz genau, was mit mir los ist. Ne? Ich bin halt da rein in meine Truppenküche und die ganze freie Zeit, die ich dann hatte, und damals hat man ja viel freie Zeit gehabt bei der Bundeswehr, die habe ich einfach genutzt, um im Casino zu sitzen und Bibel zu lesen. Und dann hat mich 14 Tage später unser Kompaniechef ins Büro geholt und hat gesagt, mach mal die Tür zu, Spindler. Und dann hat er mich angeschaut und sagte, ich weiß ja nicht, was du gefunden hast. Aber ich kann da eines sagen, du hast das Richtige gefunden. Und er hat jetzt nicht gesagt, boah, wie wild du gelebt hast oder so, ne? Das ist überhaupt nicht, er wusste ja eigentlich kaum was von mir. Und das ist dieses, wisst ihr, geführt zu werden oder beherrscht zu werden. Und wir werden alle von irgendwas beherrscht. Wir denken alle, wir sind frei. Und manches Mal berufen sich dann Leute über, weil sie beherrscht sind, zum Beispiel von Zorn oder von Alkohol oder von Drogen oder von Sexsucht. Berufen sich manche Leute drauf, ja, das ist weil. Ja, der Opa war so und die Oma war so oder wer auch immer so war und deswegen lebe ich so und das muss man verstehen, das ist beherrscht. Ich werde beherrscht von der Vergangenheit. Und ich sage nicht, dass niemand von uns vergangenheitslos ist. Das wird nie so sein, solange wir hier leben. Wir leben hier nur im Vorletzten. Wir leben nicht im Letzten, wie es Dietrich Bonhoeffer ausdrückte. Und das ist ein Stück weit gar nicht mal so verkehrt manchmal, wenn uns unsere Vergangenheit insofern wieder einholt. Es ist nur verkehrt, wenn sie uns wieder beherrscht. Manche Menschen sind mit Zorn aufgewachsen und werden vom Zorn beherrscht. Und die können zu Psychologen gehen und die können dahin gehen und dorthin gehen und merken, es wird nicht anders. Das Herz wird nicht anders. Ich kann ein paar Mechanismen lernen, wisst ihr, wie man manche Dinge vielleicht verändern kann. Aber wenn es doch wieder stressig wird im Leben und die großen Herausforderungen wiederkommen, dann bricht oft das alles wieder heraus. Weil ich beherrscht werde davon. Und ich wundere mich nicht, wisst ihr, und ich möchte das nicht wie die Sau durchs Dorf treiben, aber diese ganzen Nachrichten, die wir heute hören, so natürlich von Kindesmissbrauch und. Menschen werden beherrscht von diesem Sex und wissen nicht, wie sie es leben sollen. Manche sind aufgewachsen damit und haben gehört, es ist alles schlecht, es ist alles schlecht. Aber jetzt habe ich dieses Gefühl, und ich wollte es gerne leben. Wie soll ich es denn leben? Das sagt mir auch niemand. Mir wird nur gesagt, es ist schlecht. Er hört damit. Heutzutage bist du nirgendwo mehr sicher. Das spielt auch keine Rolle. Und Menschen werden beherrscht. Und wir haben ja eben auch eine Zeit lang in der Arbeit mitgearbeitet, meine Frau und ich, das mit jungen Männern ist, die in einem freien Strafvollzug sind und die oft vom Zorn und von der Enttäuschung und von diesen Bildern beherrscht waren, die sie alle mitbekommen hatten in ihrer Kindheit. Und da sind ja Geschichten dabei, da brauchst du keinen Horrorfilm schauen. Und da musst du auch keinen Krimi schauen. Wisst ihr, das sind junge Menschen zum Teil, die sind 15, 16, 17, 18 Jahre alt. Die haben schon Dinge gelebt, da träumen vielleicht manche hier in dem Raum davon. Oder ekeln sich davor. Und das haben die gelebt. Und dann wird versucht, natürlich so gut wie möglich an sie heranzureden und so gut wie möglich mit ihnen umzugehen, damit sich doch auch ein bisschen was verändert. Und manches verändert sich auch sukzessive und manche Grundstrukturen bleiben einfach gleich, die bleiben. Und dann bricht es wieder heraus. Der Mensch ist beherrscht vor der Angst vor dem Tod. Der Mensch ist beherrscht von seiner Hybris, von seinem Stolz, von seinem Ich muss alles wissen. Ist ja auch interessant, ne? Diese Informationsflut, die wir haben. Und viele schimpfen drüber und trotzdem ist die Haupthandbewegung mittlerweile in Deutschland Smartphone rauf und runter. Und werden beherrscht von den Nachrichten, von den Bildern, die wir sehen. Und wir werden die Bilder nicht mehr los. Und es steckt so drin. Und wir merken eben dieses Wort beherrschen, dieses drüber herrschen, das ist eben nicht dieses Herrschen, wie es die Bibel meint letztendlich, dieses Pflegen, Hegen und Pflegen, dass etwas wirklich wachsen kann und sich entfalten kann. Sondern hier geht es darum, um dieses wirklich Beherrschen. Ich habe dich in der Hand, ich habe die Zügel in der Hand. Und manche Menschen fürchten sich tatsächlich, dass sie ihr Leben in die Hände von Jesus Christus geben, weil manche Leute sagen, dann bin ich eine Marionette. Und dann sage ich oft Leuten, du bist dann keine Marionette mehr, bis hierher bist du eine Marionette. Weil du wirst beherrscht von der großen Hoffnung, dass du eines Tages deine Rente bekommst. Und dann mit deiner Rente machen kannst, was du möchtest. Das ist das große Ziel für viele. Dann habe ich das alles in mir. Du bist beherrscht von dem, dass du etwas sein musst, das du eigentlich gar nicht wirklich bist. Dass du einen Auftritt hinlegen musst aufs Parkett dieser Welt, von einer Person, die du überhaupt nicht bist. Beherrscht davon, dass ich nie jemandem sagen darf, wie ich wirklich denke. Das ist ja das Interessante, dass in Deutschland tatsächlich oder in der westlichen Welt allgemein, ich würde mal Nordamerika mit dazu nehmen, die Arztpraxen von therapeutischen und psychotherapeutischen Praxen überfüllt sind und es kaum noch Termine gibt. In Ländern, in denen die Menschen sagen, wenn ich sie frage, wie geht's dir denn? Gut. Oder wenn ich in Amerika unterwegs bin, amazing. Gorgeous. Really. Wonderful. Beherrscht davon, die Maskerade beizubehalten. Und eigentlich diese ganze Unsicherheit, die manche Menschen, nicht alle Menschen, aber manche Menschen bestimmt, nie wirklich zu präsentieren, weil ich niemanden habe. Beherrscht davon auch, von den Vorurteilen, dass mir eh niemand zuhört. Und wenn mir jemand zuhört, dann versteht mich niemand. Das auch, da wird man beherrscht ihr Leben, das Denken wird beherrscht. Mich versteht eh niemand, mir kann niemand helfen. Beherrscht. Wie ganz anders dieser Gedanke von geführt zu werden. Von dem besten Führer. Von dem Hirten. Jesus Christus. Und das ist für mich oft so ein Bild. Wilhelm Busch, ein alter Pfarrer, der hat mal gesagt, die Welt gleicht einem Zirkuszelt und die Menschen den Tieren, die in so einem Zirkuszelt unterwegs sind. Und einer schwingt die Peitsche und ist der Teufel. Und das merken wir heute, ja, diese Sinnlosigkeiten in dieser Welt, Sinnlosigkeiten, die einfach da sind. Und jeder sich fragt, wie kann es das bloß geben? Und selbst diejenigen, die sich fragen, wie kann es das bloß geben, sind dazu fähig, morgen die größte Sinnlosigkeit des Lebens zu tun in ihrem Leben. Und plötzlich sagen, das hätte ich nie gedacht. Weil mich irgendwas beherrscht hat. Und es ist irgendwie zum Ausbruch gekommen. Und dann ist es so wunderschön zu wissen, es gibt einen guten Hirten. Der steht nicht hinter mir, der prügelt mich nicht durch diese Welt, sondern er hat sich prügeln lassen von dieser Welt, von meiner Welt. Prügeln lassen, ans Kreuz prügeln lassen, um mir Freiheit zu erwerben. Freiheit, dass ich so frei bin, mich diesen guten Hirten anzuvertrauen. Und das ist der große Unterschied, wisst ihr. Die Bibel sagt uns an einer Stelle im Epheserbrief, spricht der Apostel Paulus ein Wort, das uns helfen kann, manches zu verstehen. Und der Apostel schreibt in Kapitel 2, er sagt euch auch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Das war etwas, ihr wurdet beherrscht, ist eigentlich der Gedanke. Ihr wurdet beherrscht. Und ihr wurdet beherrscht, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, weil die Welt ist so, die lebt so. Die Welt kennt zum Teil keine Versöhnlichkeit, also ich sage bewusst zum Teil, weil zum Teil kennt diese Welt Versöhnlichkeit. Und es ist auch nicht alles so schlimm, wie wir manchmal sagen, oh, das wird alles schlimmer. Ne? Nee, es wird nicht alles schlimmer. Aber viel zu viel. Viel zu viel. Und es ist immer etwas, merke ich auch, das wieder werben möchte um mein Denken, wisst ihr. Es will wieder etwas werben, damit es wieder beherrscht wird, dieses Denken. Und wie gemäß dem Fürsten, sagte Paulus, der in der Luft herrscht. Gemäß seinem Denken soll dein Denken beherrscht werden. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Unser Fleisch war beherrscht und unser Denken war beherrscht. Beherrscht von, beherrscht vom Mainstream, beherrscht von kulturellen Eigenheiten. Wir haben ja lange in Serbien gelebt und das sind 89% der Bevölkerung sind serbisch-orthodoxe Christen. Und wenn ich diese serbisch-orthodoxen Christen frage, was bedeutet es für sie, serbisch-orthodoxer Christ zu sein, dann sind von den 89% sind unter Umständen über 80% dabei, die mir antworten, das bedeutet für mich, Serbe zu sein. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das hat was mit Nationalität, das hat was mit Identität zu tun, das hat nichts mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun. Aber auch gar nichts. Und wir erleben das Gleiche ja auch bei uns hier in Deutschland. Ich treffe Leute bei uns in der Fränkischen Schweiz, die gehen gerne wallfahrten und ich mache mich nicht lustig drüber, Leute. Lieber geht jemand wallfahrten, als dass er sich in die Kneipe hockt und eine Kopfvolljagd mit gut frisch gebrauten fränkischen Bier. Aber dann frage ich manche Leute, die auf die Wallfahrten gehen, was Jesus für sie bedeutet, wie Jesus. Ja, muss man jetzt an Jesus glauben? Ja, darum ging es bei uns jetzt gar nicht. Wisst ihr, ich werde beherrscht auch von meiner Tradition. Das mache ich ebenso. Und es beherrscht mich, dieses Bild, in dem ich lebe, diese Schachtel, diese Kultur, in der ich bin. Das ist gar nicht schlecht. Manchmal, ich mache ja auch Personalentwicklung in Firmen und in manchen anderen Organisationen. Und da gibt es so einen Gedanken, wisst ihr, wie viel wir auch durch unsere kulturelle Brille sehen und hören auch durch unsere kulturellen Hörgeräte, wenn wir Gespräche führen. Es ist spannend, dann mal reinzuhören, wer hat was gehört. Und dann ist die Frage, warum hast du das gehört? Ja, weil bei mir schon ein Schalter fiel. Ich weiß genau, ich war mal auf einer Konferenz irgendwo in Deutschland und da war eine Person und diese Person ist völlig ausgerastet, aber völlig ausgerastet. Die hat völlig die Kontenance verloren. Es war, hätte man nie gedacht, war eine intellektuelle Persönlichkeit, aber die schrie nach vorne, hören Sie doch endlich auf, dass man sich für Jesus entscheiden muss. Wir kommen doch alle in den Himmel. Und so richtig reinsprüht, ne? Und ich dachte schon, oh, jetzt wird's heiß. Und dann habe ich so innerlich mal durchgeschnauft und dachte, ach Herr Jesus, du magst ihn auch. Und dann konnte ich ganz ruhig antworten und sagte, ich hätte eigentlich von jemandem, der so einen Status hat wie Sie, hätte ich schon einfach ein bisschen ein anderes Auftreten heute Abend auch erwartet, aber ist auch okay. Und die Person kam dann hinterher auf mich zu und sagte mir, warum sie so ausgerastet ist. Die hörte, dass ich aus Geroldsgrün komme und dass ich mal im Bogengrün auf der Pfingstjugendtagung war. Und diese Person war im Bogengrün auf der Pfingstjugendtagung und ist beknetet worden vom Jugendleiter damals, also vor damaligen Zeiten, beknetet worden, sich jetzt endlich für Jesus Christus zu entscheiden, sonst kommt in die Hölle. Und hat dann ein ganzes Leben lang bis zu seinem Pensionsalter mit dem gerungen. Ständig. Und dann trifft er jemanden, der genau von dort kommt. Und er konnte gar nicht mehr zuhören. Das Interessante war, an dem Abend ging es gar nicht um Entscheidung für Jesus. Aber er hörte nur Bogengrün und das war alles. Klack. Entscheidung für Jesus, entscheide dich oder du brennst in der Hölle. Hat nichts anderes mehr gehört. Sodass alle anderen, die dabei waren, die sagten der Person, der hat doch überhaupt gar nicht gesagt, dass sie sich entscheiden müssen. Aber da fiel der Schalter schon, wisst ihr? Beherrscht. Beherrscht von Bildern, beherrscht von Erlebnissen, beherrscht von Enttäuschungen, auch von der Enttäuschung, jetzt habe ich mich doch endlich für Jesus entschieden. Und nichts geschieht. Ich bin immer noch genau mit den gleichen Pappnasen zusammen. Mir hat jemand mal gesagt, Jesus ist Liebe, aber wenn ich in die Gesichter da schaue, also nicht in eure Geschichte, Gesichter, keine Panik, aber wenn ich da reinschaue, da empfinde ich gar nichts. Ich höre immer, Jesus ist so aufmerksam mit den Leuten. Aber jetzt bin ich ganz fremd hier und ging rein und gehe wieder raus und mich hat niemand angesprochen. Ja, das ist halt so bei uns. Weißt, wir Franken, wir sind halt ein bisschen zurückhaltend. Da musst du schon 10-mal rein und rausgehen. Dann stellen wir langsam fest, oi, da war aber jemand, ne? Ja. Aber das ist, was Menschen mitnehmen, wisst ihr? Das beherrscht sie dann. Und was man alles so nehmen könnte. Und das ist, was der Paulus sagt, mit dem Geist dieser Welt, der nimmt eine beherrschende Kraft ein. Beherrschende Kraft. Und der leitet dann unser Denken, und wie wir lenken manchmal. Ne? Jetzt fahre ich nicht rechts rüber. Jetzt kann der ruhig mit seiner Lichthube kommen auf der Autobahn. Ich fahre immer 130 und ich werde weiter 130 fahren. Und er weiß, dass er mich nicht rechts überholen darf. Wenn er es macht, zeige ich ihn an. Und so kleine Dinge, die dann plötzlich kommen. Und wir merken, wie das wirkt in unserem Denken. Und das ist zusammengefasst in dem, der Fürst dieser Welt. Der Fürst dieser Welt. Und der Apostel Paulus wird was anderes sagen und wird sagen, schaut Leute, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass wir von dieser Beherrschung freigemacht wurden und uns einen guten Hirten anvertrauen dürfen, der uns führt durch diese Welt. Der uns führt. Manchmal merkwürdig führt. Und manchmal ist es würdig, sich das zu merken, wie ich geführt wurde. Das kann man manchmal erst weit, weit im Rückblick, kann man das sagen, echt merkwürdig, denkwürdig, wie das alles so geworden ist. Erstaunlich. Wer hätte das gedacht? Merkwürdig. Und manches Mal bleibt das Leben merkwürdig. Und manches Mal gibt es es nicht, dass man zurückschaut und sagt, wer hätte das gedacht? Manchmal gibt es nur das, dass man sagt, da gibt es nichts zurückschauen. Es gibt nur Vorwärtsschauen. Es gibt nur Vorwärtsschauen auf diese gute, ewige, neue Welt, die mir Jesus erworben hat. Und ein Mensch zu sein, der davon geprägt wird. Schaut, ich habe in dieser Corona-Zeit, das hat mich auch so bewegt, wie beherrscht plötzlich alle waren. Und ich sage jetzt nicht von Angst und Nicht-Angst, um das geht es mir jetzt gar nicht. Sondern ich habe ganz, 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 ganz wenig gehört, bis überhaupt nichts davon, dass aufgerufen wurde, Leute, wir müssen auch für die Politiker beten. Habe ich auch gemerkt, wie die Christen plötzlich beherrscht waren vor Angst und vor Zorn. Uns wurde es alles weggenommen und die da oben. Also mir ist mein Glaube nicht weggenommen worden. Tatsächlich nicht. Ist mir nicht weggenommen worden. Mir hat niemand gesagt, du darfst nicht mehr glauben an Jesus. Das hat mir niemand gesagt. Ist auch eine Frage, wisst ihr, was darf das mit mir machen? Also was darf es wirklich mit mir machen? Und es ist die Frage, ob ich dann das bin, was der Apostel Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 8, indem er sagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet, geführt werden, die sind Söhne Gottes. Und er sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, also dass ihr beherrscht werdet. Wieder von irgendwelchen negativen Dingen. Ihr dürft entscheiden, was euch letztendlich beherrscht. Wenn ihr Söhne und Töchter Gottes seid, dann dürft ihr entscheiden, ob der Geist Gottes herrscht und führt oder ob eben dieser Wahnsinnsgeist dieser Welt plötzlich wieder Einfluss nimmt. Und der Apostel sagt, ihr habt nicht diesen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Und das war ja auch wahnsinnig viel Furcht. Und mit Furcht kann man ja auch ganz viel machen. Das ist klar. Ich habe das an diesem Beispiel dieses Mannes, der in Bogengrün sich mit aller Gewalt für Jesus entscheiden musste. Der hat sich nicht entschieden, weil ihn letztendlich die Güte Gottes zur Umkehr brachte, wie es der Apostel Paulus sagt in Römerbrief Kapitel 2. Dass es die Güte und die Langmut Gottes ist, die uns zur Umkehr bringt. Und es war auch keine Umkehr dieser Person. Das war nur eine hoffnungslose Flucht. vor diesem Abgrund der Hölle. Aber wisst ihr, dann später dann das draus zu machen, zu sagen, das gibt's gar nicht, deswegen lassen wir einfach alles Schwamm drüber, das ist auch nicht die Bibel. Es gibt eine ewige Verdammnis. Und Jesus kam, um mit seinem Blut für die Schuld der ganzen Welt zu bezahlen, damit eben niemand dort sein muss. Und Jesus kam, um Menschen frei zu machen, wie es der Hebräerbriefschreiber sagt, Menschen frei zu machen, die ihr Leben lang versklavt waren vor der Angst vor dem Tod. Und dem die Macht zu nehmen, der Menschen versklavt hielt in der Angst vor dem Tod, und das ist der Satan, sagt der Hebräerbriefschreiber. Um dem die Macht zu nehmen, dass ein Mensch wirklich sagen kann, nee, ich muss nicht mehr beherrscht werden. Ich darf mich führen lassen von Christus, von dem Friedefürsten. Ich darf mich führen lassen. Der Apostel Petrus wird schreiben in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, und er sagt, ihr seid frei gekauft durch das Blut von Jesus Christus von dem vergänglichen Wandel der Väterweise. Also, wie die alle mal gelebt haben, ihr müsst nicht so leben. Das gefällt mir auch in dem Bezug, wisst ihr, auf das, es kommen heute auch wieder ganz interessante Theologien auf, da ist ja der Mensch extrem erfinderisch. Wir müssen dafür bezahlen, für das, was unsere Vorväter getan haben. Das steht nirgendwo in der Bibel. Das ist ein alttestamentliches Wort, das für Israel gegeben wurde. Was in der Bibel steht, ist, dass wir freigekauft sind. Also das wurde an die Menschen geschrieben, die aus den Heidenvölkern kommen, und das sind wir auch, die nicht zum Volk Israel dazu gehörten. Ihr seid freigekauft von dem vergänglichen Wandel der Väterweise. Ihr müsst nicht daran denken, was da mal war. Ihr seid freigekauft durch das Blut von Jesus Christus. Das bedeutet, dass ihr geführt werdet vom Geist Gottes. Weil wo der Geist ist, da ist Freiheit, sagt die Bibel. Da ist der Friede Gottes, wo der Geist Gottes ist. Weil da ist ja das Wesen Gottes, wo der Geist Gottes ist. Ihr seid freigekauft. Ihr müsst, ihr dürft neu denken. Und das hilft mir eben, wir arbeiten eben oft mit, oder was nicht oft, aber sehr viel auch mit ehemaligen Drogenabhängigen oder die Leute, die noch in Drogen sind, ob es in Serbien ist oder eben hier in Deutschland. Und das ist sehr interessant, das dann zu erleben, was das für einen Menschen bedeutet, wenn der hört, du darfst neu denken. Du musst nicht im Alten stecken bleiben. Das Alte wird immer um mich werben. Es ist so, solange wir hier sind. Aber ich darf mich entscheiden, ob das Neue, der Geist des guten Hirtens, mich heute lenkt und leiten darf, oder ob das Alte wieder bestimmen darf, wisst ihr? Ich darf mich entscheiden. Und das bedeutet, wir sollen eigentlich immer wieder da reingeführt werden, wieder beherrscht zu werden von, beherrscht, wir Deutschen, das sagte mal Thomas Mann, er sagte, die Deutschen sind fromme Mucker. Und es bedeutete für ihn, für den Thomas Mann, er war jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, ne? Er hat auch viele Blätter beschrieben, aber sein Leben war auch kein unbeschriebenes Blatt, aber es bedeutete für ihn, die Deutschen, die mucken immer gerne ein bisschen auf, und dann lassen sie es doch alles beim Alten. Weil sie doch ein Volk sind, das geprägt ist, was wir die Tage schon mal hatten, von Angst, von Sorgen. Und deswegen oftmals auch irrationale Entscheidungen getroffen haben als ganzes Volk und immer wieder dazu neigen, irrationale Entscheidungen zu treffen. Weil Angst kann beherrschen. Also es kann kommen, wisst ihr, dass es mich beherrschen möchte wieder. Diese Angst, die mir eigentlich, dieses Wort hat ja etwas auch mit der Angina zu tun. Es hat ja etwas damit zu tun, dass es mir das Herz fast abdrückt. Das soll, und wenn das kommt, boah, das kann beherrschend werden. Und dann neigen manche Menschen dazu, wenn nur noch die blanke Angst herrscht, die Zukunftsangst, oder, zu irrationalen Entscheidungen. Und wir sollen daran erkannt werden, gerade in dieser Welt, in der wir leben, in dieser Zeit, zu allen Zeiten, sollte das Volk Gottes davon erkannt werden, dass es einen guten Hirten hat. Der uns sicher führt. Und nirgendwo anders wird es so deutlich, das Wesen von Jesus Christus ausgedrückt, wie es uns der Psalmist in Psalm 23 ausdrückt, indem er diese wunderbaren Worte schreibt und eben das so zum Ausdruck bringt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es wird nicht die Angst herrschen müssen des Mangels. Mir wird es nicht an Liebe mangeln, mir wird es nicht an Zuneigung mangeln. Auf menschlicher Ebene schon, ihr Lieben, wisst ihr? Das schon. Aber das Leben von einem Jesus-Menschen ist ja ein Leben, das mehr und mehr in die Nachfolge, in das Lernen geführt wird. Zu lernen, dass Jesus mir genügt. Und das ist ein langer Weg. Dass Jesus mir genügt. Dass Jesus mir genügt. Und so muss dieses Wort wahr sein, mir wird nichts mangeln. Und ich durfte eine alte Schwester treffen, eine Schwester ist für mich eine Frau, die mit Jesus lebt, die aus der ehemaligen Sowjetunion kam, die hat ihren Mann verloren unter den Stalinisten, ihre Schwester und ihren Schwager und hat ihre Kinder großgezogen, die Kinder ihrer Schwester mit großgezogen. Und war die einzige evangelische Christin noch in so einem Dorf, irgendwo in Sibirien. Und hat dann von diesen Leuten dort den Schaufelmeil in die Hand gedrückt bekommen, so hat sie es erzählt. Und sie haben dann zu der Frau gesagt, sie sind jetzt unsere Totengräberin. Weil sie sind die einzige gläubige Frau hier in dem Ort. Und dann hat sie mir erzählt, wie das alles war. Das möchte ich gar nicht groß ausholen. Und dann kam sie nach Deutschland, wollte eigentlich nur eine ihre Töchter besuchen und hat dann in Deutschland ist ein Gefäß geplatzt im Kopf, im Gehirn. Dann hat sie Wasser auf der Lunge bekommen, wie das Leben so ist. Und ihr Mann, den sie dann geheiratet hat, der hat so brutale Arthrose gehabt, der konnte gar nicht mehr laufen. Und es waren so liebe Jesus-Menschen. Und dann stand diese liebe Frau vor mir, so groß war sie, die Mina Werner hieß sie, die ist jetzt beim Herrn Jesus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich war ein junger Prediger, also war 32, gerade in dem Alter, in dem ich wusste, ich weiß alles. Und das war tatsächlich so, ich habe echt mal gedacht, ich weiß alles. Manchmal habe ich noch solche Anflüge, tatsächlich. Ihr lacht, aber es ist echt so, manchmal denke ich, komischer Jesus. Komisch. Das habe ich schon langsam gelernt, dass ich nicht alles weiß, aber ich denke immer noch, dass ich alles weiß. Also die Arroganz, die möchte auch immer noch herrschen. Und dann stand ich so vor dieser Frau und ich habe dann damals gesagt, Frau Werner, erzählen Sie mir doch mal einfach, wie Ihr Leben war. Und die Frau Werner begann zu erzählen und hat mir das alles erzählt. Und dann sagte sie zu mir mit Tränen in den Augen, Bruder Spindler, ich habe nie was Gutes im Leben gehabt. Und das habe ich ihr sofort geglaubt. Und dann guckt sie mich an und sagt, aber der Herr Jesus hat mich nie verlassen. Und das ist dieses Wort, mir wird nichts mangeln. Der Apostel Petrus wird mal schreiben, dass wir Zeugen sein sollen der Wohltaten Gottes. Das ist unser einziger Auftrag eigentlich in dieser Welt. nicht diese Welt zu gängeln und zu quengeln, was alles besser werden müsste und könnte und sollte, sondern Zeugen davon zu sein, von den Wohltaten Gottes, wie Gott wirklich, dieser Gott in Jesus Herzen verändert und wie er Menschen führt. Zeugen zu sein davon, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und er führt mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Es ist merkwürdig, dass ihr hier seid in Bernstein. Gell? Aber es fällt darunter, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es geht nicht um meinen Namen, es geht gar nicht um mich. Also dieser gute Hirte, er kann nicht anders, als seine Schafe auf rechter Straße zu führen, wisst ihr. Er kann nicht anders. Auch wenn es merkwürdig aussieht. Auch wenn es merkwürdig aussieht. Aber er muss sich an sein Wort halten. Weil sonst haben wir nichts anderes, wisst ihr. Wenn dieses Wort nicht stimmt, dann muss ich kein Christ sein. Gute Ideen gibt es überall. Und Morallehren gibt es auch überall. Da muss ich kein Christ dazu sein, um ein moralischer Mensch zu sein. Weil Jesus kam nicht, um Moral zu predigen. Er kam, um das Reich Gottes zu predigen. Und er kam, um Menschen zu retten, damit sie freien Zugang zum Reich Gottes haben durch sein Blut. Menschen, die in diesem Reich in dieser Welt oft fürchterlich leiden. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, und dieses Wort Wandern hier, das ist schon auch etwas, das betrifft auch einen längeren Weg und oft einen ganz schwierigen Weg. Und was gibt es Schwierigeres als durchs Tal der Todesschatten? Und wenn ich schon wanderte, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes. Manche greifen dann wieder zum Alkohol im Unglück. Manche laufen im Unglück davon und setzen sich ins Flugzeug und fliegen irgendwo hin. Und merken, ich kann dem Unglück nicht davon fliehen. Wie das meine Frau sagte nach einem Gottesdienst in Stuttgart, da sagte ich einfach im Gottesdienst, das kann manchmal echt sein, dass manche Menschen im Flieger einsteigen und irgendwo hinfliegen und denken, ich lasse das alles hier hinter mir. Und ich habe das auch dann noch so gesagt, nimm diesen Wort SCH, Punkt, 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 Punkt. Und ich lasse das alles hinter mir. Und nach 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen kommst du wieder mit dem Flieger an in echte Dingen, Stuttgart, steigst aus dem Flieger aus und sagst, SCH, Punkt, 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 hack mich wieder. Und nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir und sagte, wissen Sie, dass ich heute Morgen in Stuttgart mit dem Flieger angekommen bin? Und ich habe mich genauso gefühlt. Und heute will ich nicht mehr davonlaufen. Heute möchte ich mein Leben festmachen in Jesus. Weil das Leben ist, wie es ist in dieser Welt, ihr Lieben. Aber ich will nicht mehr davon beherrscht werden. Ich möchte geführt werden. Ich möchte geführt werden von der Liebe Christi. Ich möchte geführt werden von einem Herzen, das fest verankert ist in der Liebe des Schöpfergottes. Ich möchte geführt werden, nicht von Gedanken, die mich ständig durcheinander bringen. Ich will mehr und mehr lernen und es ist auch ein Lernen dürfen. Dafür braucht es auch diese Jesus-Menschen, die miteinander unterwegs sind, wisst ihr. Jesus Mensch zu sein hat nichts damit zu tun, ein Einzelkämpfer zu sein. Wir brauchen uns, um uns gegenseitig zu helfen, wie es der Hebräerbriefschreiber mal sagt, hinzuschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Weil das kommen auch Zeiten bei mir, da neige ich nicht hinzuschauen auf Jesus. Da neige ich auf alles Mögliche zu schauen. Und der Psalmist sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also die Feinde sind da. Aber du bereitest einen Tisch vor mir. Das bedeutet Ruhe auch. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Und nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und dieses Wort hier zum Schluss hat jemand mal ausgedrückt, das fand ich so schön, ist ein Australier, der oft am Bodenseehof war. Und er sagte, das ist eigentlich ein Gedanke, dass hinter uns jemand ist mit dem Besen und der alles auffegt. Nur Gutes und Güte werden mir folgen. Mir folgt niemand mit der Rute. Der Herr Jesus ist der beste Hirte, den es überhaupt gibt. Er prügelt uns nicht durch diese Welt. Wir fühlen uns manchmal geprügelt von dieser Welt, das stimmt. Das stelle ich nicht in Abrede. Überhaupt nicht. Und es geht's auch nicht, wisst ihr? Aber es geht darum, dass ich dann nicht beherrscht werde wieder von diesen Prügeln. Dass ich nicht von den Schmerzen beherrscht werde. Dass ich nicht von den Enttäuschungen beherrscht werde. Ist auch so eine Sache, von Enttäuschungen beherrscht zu werden. Von geplatzten Träumen. Wie das Leben hätte sein können und sein sollen. Und doch nicht so geworden ist. Es geht darum, von der Güte Gottes beherrscht zu werden. Und da zitiere ich immer gerne auch eine Gerhard Hegel, einfach alter geistlicher Vater gewesen, war auch nur ein Mensch mit Ecken und Kanten, der musste auch Sonnencreme auftragen im Sommer, ne? Also war auch nichts Besonderes, aber der hat Erfahrung gehabt. Und er hat mir oftmals gesagt, Heinz, du erkennst den Menschen daran, wenn er wirklich mit Jesus lebt, wenn er durch dieses Leben geht und das Leben ihn nicht bitter gemacht hat, sondern dass er ein milder Mensch wird. Nicht ein bitterer und harter Mensch, sondern ein milder Mensch. Milde gemacht durch die Güte Gottes in seinem Leben. Und es kommt oftmals in mir hoch, dieser Gedanke, und ich bin dankbar, dass ich daran erinnert werde, weil ich auch manchmal dazu neige, eher mich beherrschen zu lassen von diesen ganzen Horrorgeschichten, die wir hören. Und ich verliere ganz außer Auge den auferstandenen Christus, wisst ihr. Der regiert. Er regiert. Er. Es ist nicht der Präsident Putin, es ist auch nicht der Präsident Kim Kung Mung und der Herr Erdogan und wie sie alle sonst heißen, auch nicht der Herr Scholz. Die müssen alle gehen. Christus kommt zurück. Und sie müssen sich alle mal vor Christus verantworten, weil er der König aller Könige ist und der Herr aller Herren. Und deswegen soll man auch für sie beten. Amen. Ja, da vermisse ich manchmal das laute Amen. Aber jetzt soll ich für die auch noch beten. Das sagt die Schrift, ihr Lieben. Das sagt die Schrift. Dass ich nicht geführt werde, beherrscht von Selbstgerechtigkeit und vom Zorn und die bekommen schon auch noch ihr Fett weg. Nee, geführt von der Güte Gottes. Was mag das bedeuten, wenn ein Mensch vor Gott steht und sein Fett wegbekommt? Schrecklich. Und was für eine große Sache, dass ich mein Fett nicht wegbekomme. Jesus hat mein Fett wegbekommen. Und deswegen ermutigt mich die Bibel, für diese Menschen auch zu beten, wisst ihr. Die Bibel verheißt mir nicht, es wird dann alles besser. Aber ich werde geführt vom Geist des gütigen Gottes, der auch diese Menschen in der Hand hat. Und er weiß einzugreifen. Und er weiß einzugreifen. Und davon sollen wir Zeugen sein in dieser Welt. Von den Wohltaten Gottes. Von dem, der uns von der Finsternis zum Licht errettet hat, sagt die Bibel. Von dem, dass ihr einst ein Nicht-Volk wart, ihr gehörtet einst nicht zum Volk Gottes, aber jetzt zum Volk Gottes gehört. Geführt von der Liebe Christi. Geführt vom guten Hirten. Und das zum Schluss ist der, als wir in Serbien lebten, die Serben sind ja auch ein hartes Volk. Das sind schon echte Kanten, ne? Sagt mir eh den Slaven nach. Also, es hat auch diverse Gründe. Wir Deutschen sind auch hart. Auch die Amerikaner, obwohl sie immer so nice sind und so smart und so, ne? Aber haben alle ihre Nicklichkeiten. Wie auch immer. Wir lebten dort und dann hatte ich eine Auseinandersetzung mit einem Pastor. Lieber feiner Mann. Und der wollte mich prügeln. Wir kannten uns schon 2 Jahre, haben so viel miteinander schon durchgemacht und irgendwie ist ihm die Sicherung durchgebrannt und er wollte mich prügeln. Und dann hatten wir 2 Jahre keinen Kontakt mehr und ich schrieb ihm und schrieb ihm, du, wir müssen uns versöhnen. Und dann haben mir Leute gesagt im Land, Heinz, lass den, du hast recht und der ist im Unrecht. Das hat mir echt gefallen, fand ich gut. Das hat mich gestärkt. Und dann habe ich aber gemerkt, aber das ist nicht das Wesen von Jesus. Und dann sagte ich ja, Jesus, das bist ja nicht du. Das ist ja der Teufel, der mir sagt, ich habe recht. Du willst der Versöhnung. Und nach 2 Jahren dann kam ein Ehepaar bei uns vorbei. Sie waren im Kosovo gewesen, wollten eine Versöhnungsarbeit unter Muslimen und Christen machen und haben enttäuscht abgebrochen. Waren dann bei uns, haben mit uns gegessen und wir beteten dann noch und die Frau sagte, ach, ich kann das ganze Zeug nicht mehr hören, lass uns heimfahren, so ihren Mann. Und dann sagte ich, Herr Jesus, ich möchte dieses Land nicht verlassen, bevor wir uns nicht versöhnt haben. Und ich sagte Amen und nach dem Amen habe ich eine SMS empfangen von unserer Übersetzerin und sie hat eine Nachricht von der Frau dieses Mannes bekommen, dass er uns treffen möchte. Und einen Tag später haben wir uns getroffen und haben uns versöhnt. Und es ging durch ganz Serbien, ging es durch die Gemeinden. Es haben viele gesagt, sowas haben wir noch nie gehört bei uns, dass das geschieht. Beherrscht eigentlich von dem Geist, du hast recht, lass es. Oder geführt von dem Geist Christi, der sagt, nee, es gibt Versöhnung. Und manchmal gibt es die Versöhnung auch nicht. Aber das obliegt nicht mir zu sagen, ob sie gibt oder nicht. Mir obliegt nur, meinen Jesus zu vertrauen. Und das zu tun, was er mir sagt. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diese lebendige, auferstandene, gute Hirte bist. Und dass du gekommen bist, um uns Menschen zu erlösen. Auch von dieser Beherrschung des Geistes, des boshaften Geistes, der herrscht in der Luft dieser Welt. Der es manchmal nicht zulassen möchte, dass wir aus diesen alten Erinnerungen, aus diesen alten Bildern ausbrechen dürfen. Dieser Geist, der immer wieder diese alten Strukturen manchmal gerne wieder zurückbringen möchte, die uns wieder gebunden und beherrscht machen möchten. Strukturen, die uns manchmal eher in Unsicherheit lassen und in Unfrieden und in Unruhe leben lassen, als in diesem Frieden Gottes. Und ich danke dir, dass du deiner Herde so eine große Berufung zugesagt hast, Menschen zu sein, die von den Wohltaten Gottes berichten, von dem, der uns von der Finsternis ins Licht geführt hat, von dem, der uns errettet hat, von diesem Geist, der in der Luft herrscht und uns ein Herz schenkt, das uns vertrauen lässt auf diesen guten Hirten, der du selbst bist, lieber Herr Jesus. Und wir wollen auch bitten, heute Abend, wenigstens ich, für diese Menschen, die überall vorne an der Regierung sind und manche tatsächlich in ihrer Hybris denken, sie haben alles in der Hand. Und letztendlich hast du sie in die Hand. Und ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du auch in ihren Leben eingreifst. Dass du Umkehr schenkst, Hinkehr zu dir und auch unseren Politikern, die es auch nicht mehr ein- und auswissen. Dass es Menschen werden dürfen, die ehrlich und aufrichtig werden können vor dir und sich vor dir beugen und das anerkennen, dass es tatsächlich einen lebendigen Gott gibt, der über allem steht und der gerne, gerne Weisheit gibt und in Weisheit führen möchte. Und so benutz unser Leben, dass unser Leben ein Zeugnis davon sein darf, was es bedeutet, diesem guten Hirten folgen zu dürfen. Amen.